Alexander Groth, der Chef, den ich nie vergessen werde. Wie Sie Loyalität und Respekt Ihrer Mitarbeiter gewinnen. Es mag noch nicht bis in alle hochgelegenen Chefetagen hinaufgedrungen sein, aber die Tage kalter Karrieretypen, autoritärer Alphatiere und machthungriger Manager sind gezählt. Moderne Führungskräfte orientieren sich endlich wieder oder gar erstmals am Wohl der Mitarbeiter und grundlegenden kollektiven Werten. Wenn auch du überzeugt bist, dass im Umgang mit anderen Mitarbeitern mehr zählt als purer Ehrgeiz und Ehrfurcht, dann sind diese Blinks eine Einladung, dich zum verantwortungsvollen und empathischen Teamleader zu entwickeln. Erfahre, wie du deine Kollegen respektvoll behandelst und mit Warmherzigkeit zum Erfolg führst. Blink Nummer 1. Auf dem Weg zum beliebten Chef musst du zwei grundlegende Entscheidungen treffen. Bevor du dir Gedanken darüber machst, welche Qualitäten dich in deinem Führungsstil ausmachen, musst du dir zwei grundlegende Fragen stellen. Sie helfen dir, dich auf deinem Weg zum beliebten Leader einzuordnen und dir über deine Ziele und Werte klar zu werden. Die erste lautet: Will ich führen? So einfach diese Frage klingen mag, so wichtig ist die Erkenntnis, dass Führen eine bewusste Entscheidung sein muss. In der Arbeitswelt gibt es nämlich leider einen hohen Anteil von Führungskräften, die mehr oder weniger zufällig auf dem Chefsessel gelandet sind und sich nicht bewusst auf das Führen von Menschen eingestellt haben. Sie agieren häufig eher als Verwalter, die keine aktive Führungsrolle einnehmen, sich wenig um die Belange der Mitarbeiter sorgen und entsprechend selten als Respektperson wahrgenommen werden. Die zweite Frage lautet dann: Welche Art von Führungskraft will ich sein? Stell dir dafür eine Skala oder eine Art Spannungsfeld zwischen den beiden extremen Self-Serving Leader und Serving Leader vor. Self-Serving Leader verhalten sich als Führungskräfte ausschließlich so, dass es ihnen zum Vorteil für die eigene Karriere reicht. Sie priorisieren die Ziele, Themen und Werte, die ihnen den Aufstieg auf der Karriereleiter ermöglichen. Die Mitarbeiter stehen frühestens an zweiter Stelle. Serving Leader hingegen sind das genaue Gegenteil. Sie orientieren sich in ihrem Führungsverhalten ausschließlich am Wohlbefinden und Nutzen ihrer Mitarbeiter und fragen sich daher bei jeder Entscheidung, wie können meine Mitarbeiter hiervon profitieren? Da beide Prototypen zwar durchaus realistisch, aber nicht in jeder Hinsicht ideal sind, solltest du einen Kompromiss anstreben, den Alexander Groth als We Care Leader beschreibt. Dieser Führungstyp versucht stets, die eigenen Ambitionen und die Ansprüche seiner Mitarbeiter in Balance zu halten. So verlierst du deine eigene Karriere nicht aus den Augen, unterstützt deine Kollegen aber dennoch, wo immer du kannst. Blink Nummer 2. Baue für deine innere Einstellung auf Vertrauen, Akzeptanz und Demut. Als gute Führungskraft brauchst du Werte, an denen du dich bei deinen Entscheidungen und Taten orientieren kannst. Der erste dieser grundlegenden Werte lautet Vertrauen. Wer in der modernen, vernetzten Wirtschaft etwas bewegen möchte, braucht Vertrauen in sich und andere. Habe Vertrauen, dass sich dein Vertrauen in andere auszahlt und gute Taten früher oder später belohnt werden. Du kennst das Prinzip von Ursache und Wirkung, nachdem alle Handlungen grundsätzlich Folgen haben. Wenn du also zum Beispiel deine Mitarbeiter respektvoll behandelst und ihnen Freiräume lässt, werden sie es dir irgendwann mit viel Eigeninitiative und großem Engagement zurückzahlen. Begegne den Dingen, Situationen und Menschen stets mit Akzeptanz. Viele Menschen regen sich regelmäßig über Dinge auf, die sie nicht beeinflussen können. Das führt zwangsläufig zu falschen Erwartungen, Einschätzungen und innerem Widerstand. Statt dich zum Beispiel permanent über das schlechte Wetter aufzuregen, solltest du von vornherein keine Erwartungen an das Klima haben und das Beste aus dem machen, was kommt. Achte entsprechend auch als Führungskraft auf deine Erwartungen. Statt stets exzellente Leistungen vorauszusetzen und dadurch lediglich akzeptable Arbeit als schlecht zu bewerten, solltest du die Dinge grundlegend so annehmen, wie sie sind. Dadurch begegnest du Situationen und Mitarbeitern vorurteilsfrei und ergebnisoffen und wirst schnell merken, wie selten du dich gestresst oder enttäuscht fühlst. Genau diese optimistische und konstruktive Haltung werden auch deine Mitarbeiter schätzen. Die dritte grundlegende Einstellung ist die Demut, also das Gegenteil von Hochmut. Viele Manager legen steile Karrieren hin und schauen schneller von oben auf die Welt herab, als sich ihr Ego an die neue Perspektive gewöhnen kann. Dieser Hochmut macht sie unbeliebt und belastet das Verhältnis zu Mitarbeitern und Mitmenschen generell. Demut ist daher keine Schwäche, sondern eine Stärke. Du bleibst am Boden, auf Augenhöhe mit deinen Kollegen. Du stellst dich auf eine Stufe und zollst ihnen den Respekt, den sie auch dir entgegenbringen. Blink Nummer 3. Ein We Care Leader führt mit einer von Liebe geprägten Geisteshaltung. Wohl kaum ein Manager der alten autoritären Schule würde das Konzept der Liebe mit dem Thema Führung und Teamleading vereinbaren können. Wer Liebe aber in diesem Zusammenhang nicht als weiche Gefühlsduselei oder starke affektive Zuneigung versteht, sondern als positive Geisteshaltung, wird ihre gewaltigen Potenziale schnell erkennen. Dein Ziel muss es sein, dich in deiner Arbeit als Führungsperson von drei Qualitäten der Liebe leiten zu lassen. Der erste Schritt besteht darin, allen Mitarbeitern grundlegend und unabhängig von Rang und Performance mit Achtung und Akzeptanz zu begegnen. Beides ist nämlich nicht an eine bestimmte Leistung geknüpft, sondern an ihre Person. So schaffst du die Grundlage für eine konstruktive und vor allem offene Kommunikation, in der ehrliches Feedback und Kritik selbstverständlich sind. Selbst wenn du einen deiner Mitarbeiter kritisieren musst, wird er im schlimmsten Falle sagen, meine Chefin ist zwar mit meiner Leistung unzufrieden, ich weiß aber, dass sie mich achtet und meine Arbeit grundlegend wertschätzt. Der zweite Schritt besteht darin, die Verantwortung für deine Mitarbeiter und deine Familie in Balance zu halten. Sei deinen Mitarbeitern gegenüber verantwortungsvoll, indem du sie bei Fehlern schützt und dich für ihre Bedürfnisse und persönliche Entwicklung einsetzt. Du hast jedoch nur eine begrenzte Menge an Zeit und Energie und bist auch für deine Familie und dein Privatleben verantwortlich. Das kann bedeuten, dass du zum Beispiel eine Beförderung oder Aufgaben ablehnen musst, die deine ohnehin knappe Zeit weiter einschränken. Versuche zu guter Letzt das Motto "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst" auch auf das Berufsleben zu übertragen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Das kann beispielsweise bedeuten, dass du deinen Mitarbeitern ein kurzes Lob als Zeichen deiner Wertschätzung gibst. In anderen Fällen kann das aber auch heißen, dass du einem Mitarbeiter Grenzen aufzeigst, weil er zum Beispiel verletzende Witze über einen anderen Kollegen gemacht hat. Grundlegend geht es bei der Liebe als Geisteshaltung also darum, die Grundlagen für ein konstruktives Miteinander mit deinen Mitmenschen zu schaffen. Blink Nummer 4. Zeige die Seiten deiner Persönlichkeit, die dich zum Original machen. Viele große Lenker erfolgreicher Unternehmen haben wie das Paradebeispiel Steve Jobs Ecken und Kanten, die sie exzentrisch und eigenwillig, aber eben auch besonders machen. Wenn du wie sie bleibenden Eindruck hinterlassen willst, musst du die Seiten deiner Persönlichkeit zeigen, die dich zum Original machen. Nur so wird dir von außen der Stempel einer speziellen Type und markigen Persönlichkeit aufgedrückt, denn selbst geben kannst du ihn dir nicht. Diese Sperrigkeit wird nämlich außerdem als Integrität und Authentizität empfunden, als Rückgrat und Charaktertreue. Im Gegensatz dazu verschmelzen viele traditionelle Manager mit ihrer weitgehend stereotypen Persona, dem gängigen Bild einer Führungskraft, das sie anstreben und verkörpern. Sie passen sich an die Konventionen der Arbeitswelt an, statt für ihre wahren Werte einzustehen. Ihr Verhalten wirkt daher aufgesetzt und hat quasi keinen Wiedererkennungswert. Nimm dir also stattdessen ein markantes Original zum Vorbild. Lass dich von außergewöhnlichen Persönlichkeiten wie zum Beispiel Immanuel Kant oder Albert Schweitzer inspirieren, über deren Eigenheiten du am einfachsten in ihren Biografien herausfindest. Scheue dich nicht, deine Persönlichkeit zu zeigen. Behalte vor allem deinen Humor, denn er schafft Lockerheit und Nähe. Viele Manager denken, Humor würde ihre Seriosität kompromittieren. Ihre Mitarbeiter folgen ihrem Beispiel und früher oder später geht die Arbeitsatmosphäre den Bach runter. In Wirklichkeit ist Lachen nämlich ein guter Gradmesser für die Stimmung im Team. Die Fähigkeit, Humor zu zeigen, ist oft Ausdruck eines gelassenen und sogar professionellen Umgangs mit Schwierigkeiten und Herausforderungen. Wenn du nun bewusst führen willst, klare Werte und das gewisse charakterliche Extra hast, kommt der nächste Schritt. Die Entwicklung einer Strategie, mit der du deine Mitarbeiter fördern kannst. Blink Nummer 5. Nicht Stärke, sondern Warmherzigkeit entscheidet, ob dich deine Mitarbeiter respektieren. Die US-amerikanische Sozialpsychologin Amy Cuddy fand bei ihren Studien mit Führungspersonen heraus, dass allein eine Kombination aus Stärke und Warmherzigkeit dazu führt, dass Mitarbeiter ihre Vorgesetzten respektieren und aktiv unterstützen. Doch wie findest du diese Balance? Stärke demonstrierst du am besten durch fachliche Kompetenz. Natürlich kannst du deinen Mitarbeitern jederzeit autoritär deine Meinung aufzwingen. Wahre Stärke sieht allerdings anders aus. Überzeuge andere, indem du ihnen mit Intelligenz, Ruhe und Erfahrung die richtigen Anweisungen gibst und ihnen den Weg zum gemeinsamen Erfolg zeigst. Warmherzigkeit, die zweite Komponente der besonderen Melange, hat mit hoher emotionaler Intelligenz zu tun. Viele klassische Manager orientieren sich wie zuvor erwähnt an einem überholten Stereotyp zielstrebiger und sachlich kühler Vorgesetzter. Ihr Umgang mit Mitarbeitern ist daher oft aufgesetzt und unnahbar. Verhindern kannst du diese unnötige Distanz durch emotionale Intelligenz, die auf der Sensibilität für deine eigenen Gefühle aufbaut. Diese Fähigkeit kannst du mit einer einfachen Frage testen. Kannst du, wenn es dir schlecht geht, das Gefühl für dein Unwohlsein einordnen und benennen? Besonders Männer können oft nicht zwischen konkreten Empfindungen wie Trauer, Angst oder Ärger unterscheiden. Versuche öfter innezuhalten, in dich hineinzuhorchen und deinen Emotionen nachzuspüren. Nur wer weiß, wie er sich selbst fühlt, kann auf die Emotionen anderer eingehen. Emotionale Intelligenz bedeutet nämlich, sowohl mit den eigenen als auch mit den Gefühlen anderer sensibel umgehen zu können. Emotionen sind unsere stärkste Energiequelle. Versuche dich in schwierigen Situationen nicht über deine Mitarbeiter aufzuregen und so den Frust zu verstärken, sondern reagiere so verständnisvoll und lösungsorientiert wie möglich. So lenkst du eure aller Energie in die richtige Richtung. Statt einen Mitarbeiter zum Beispiel nach einer verkorksten Präsentation runterzuputzen, solltest du ihm Hilfestellung dazu geben, wie er es beim nächsten Anlauf besser machen kann. Blink Nummer 6. Hilf deinen Mitarbeitern durch Empowerment, ihr volles Potenzial zu entfalten. Du weißt nun, dass du sensibel mit den Gefühlen deiner Mitarbeiter umgehen musst. Wie bringst du sie im nächsten Schritt dazu, ihr Bestes zu geben und herausragende Leistung zu erbringen? Die Antwort lautet Empowerment. Empowerment bedeutet, dass du deinen Mitarbeitern so viel Verantwortung und Selbstbestimmung wie möglich überträgst und sie so zu selbstständigen Entscheidungsträgern erziehst. Die beste Lösung für ihre Probleme können sie nämlich in den meisten Fällen selbst erarbeiten. Mach ihnen klar, dass du ihnen diese Verantwortung nicht aus Faulheit, sondern in ihrem eigenen Interesse übergibst. Sie werden mit ihren Herausforderungen wachsen, immer mehr Autonomie entwickeln und sich mit der Zeit für größere Aufgaben und höhere Positionen qualifizieren. Dieser Prozess wird auch Learning on the Job genannt. Wie viel du deinen Mitarbeitern zutrauen kannst, entscheidest du anhand von 3 Kriterien: ihrer fachlichen Kompetenz, ihrer charakterlichen Reife und ihrer Vorerfahrung mit Empowerment. Je mehr eine Person diesen Kriterien gerecht wird, desto mehr kannst du ihr zutrauen. Empowerment ist deshalb so effektiv, weil Menschen grundsätzlich motiviert sind, zu arbeiten und produktiv zu sein. Viele Führungskräfte unterstellen ihren Mitarbeitern einen chronischen Hang zur Faulheit. Der ungarische Psychologe Mihaly Csikszentmihalyi fand jedoch in seinen Untersuchungen zu Glück und Produktivität heraus, dass es Menschen als extrem befriedigend empfinden, beim Arbeiten in einen Flow zu kommen. Der Flow-Zustand meint das tunnelartige Versinken in totaler Konzentration, bei dem nichts außer der Aufgabe im Fokus steht und die Zeit oft wie im Fluge vergeht. Teil des Empowerments ist auch regelmäßiges, professionelles Feedback und ein differenzierter Umgang mit Fehlern. Beanstande und unterbinde Fehler, die durch Faulheit und fahrlässiges Verhalten entstehen. Wenn jemand zwar am Ende falsch liegt, zuvor aber intelligent und nachvollziehbar gedacht und gehandelt hat, ist Trost und Lob angebracht statt Tadel. Langfristig hilfst du deinen Mitarbeitern so, ihr volles Potenzial zu entfalten und schaffst dir ganz nebenbei zusätzlich Freiräume für deine eigenen Aufgaben. Blink Nummer 7. Fördere die Stärken und den Teamspirit deiner Mitarbeiter. Da müssen sie noch an sich arbeiten, lautet ein typischer Satz, mit dem Vorgesetzte und Personeller alter Schule ihre Mitarbeiter fördern und motivieren wollen. Dabei förderst du die Menschen in deinem Team am besten, wenn du dich statt auf ihre vermeintlichen Schwächen auf ihre Stärken konzentrierst. Viele Manager wollen heute immer noch mit aller Macht die Schwächen ihrer Mitarbeiter ausmerzen, um sie leistungsfähiger zu machen. Dabei geht es oft um Eigenschaften, die in ihrem Wesen verankert sind und sich daher in Wirklichkeit nur sehr bedingt verändern lassen. Eine von Natur aus introvertierte Person zum Beispiel, durch viele Meetings und Seminare zu mehr Teamfähigkeit erziehen zu wollen, wird auf Dauer nicht funktionieren. Sinnvoller wäre es, diese Person in einem Bereich einzusetzen, in dem sie eigenständig arbeiten und ihre wahren Stärken nutzen kann. Wenn du deine Mitarbeiter wirklich zu Höchstleistung motivieren willst, musst du dich also auf ihre Stärken konzentrieren. Die verteilen sich in der Regel auf 3 Bereiche: Talent, Wissen und Können. 2 davon, Wissen und Können, können durch gezielte Maßnahmen beeinflusst werden. Nimm dir Zeit, um deine Angestellten zu beobachten und ihr Verhalten in Ruhe zu analysieren. Denn Stärken sind meist weniger offensichtlich als Schwächen. Hast du eine Stärke ausgemacht, dann fördere sie durch Workshops, Übungen oder besonders herausfordernde Aufgaben. Stell dir dein Team wie eine Fußballmannschaft vor, in der alle genau auf der Position eingesetzt werden, auf der sie ihre Stärken am besten für das Kollektiv einbringen können. Mit einem Torwart würdest du logischerweise Stärken wie das Springen und Parieren trainieren, statt Schwächen wie zum Beispiel das Elfmeterschießen. Jeder einzelne Mitarbeiter trägt seinen Teil zur kollektiven Leistungsfähigkeit des Teams bei. Ein wichtiger Teil deiner Arbeit als Teamleader ist daher wie beim Fußball die Einstellung neuer, frischer Talente. Achte bei der Auswahl auf Energie, Intelligenz und besonders auf Integrität. Wenn Bewerber nicht integer sind, können sie mit ihrer Energie und Intelligenz nämlich innerhalb des Teams großen Schaden anrichten. Mit der richtigen Art der Förderung baust du langfristig ein Team auf, in dem sich die Stärken der Individuen gewinnbringend ergänzen. Blink Nummer 8. Egal ob Team, Abteilung oder ganzes Unternehmen, führe mit einer klaren Vision. Das Konzept der Vision mag für manch konservativen Vorständler noch immer den Anklang des Träumens und Wunschdenkens haben. Gemeint ist damit ein übergeordnetes Ziel, auf das alle Mitglieder deines Teams gemeinsam hinarbeiten. Eine Unternehmensvision formuliert kurz und knackig, wohin ihr gelangen könnt, wenn alle erfolgreich an einem Strang ziehen. Die Beschreibung eines solchen Soll-Zustands ist wertvoll, weil sie der täglichen Arbeit einen höheren Sinn gibt. Solange dieser Sinn realistisch und erstrebenswert ist, können sich alle Beteiligten mit der Arbeit und dem Unternehmen identifizieren. Das motiviert, schweißt zusammen und erhöht die Produktivität. Die Vision ist Kurs und Kompass eures Strebens. In schwierigen Situationen orientiert ihr euch an diesem Ziel und trefft Entscheidungen, die der gemeinsamen Vision am besten dienen. Wikipedia hatte für sich zum Beispiel folgende Vision festgeschrieben. Stell dir eine Welt vor, in der jeder einzelne Mensch freien Anteil an der Gesamtheit des Wissens hat. Das ist unser Ziel. Heute ist die Online-Enzyklopädie quasi das digitale Archiv des weltweiten Allgemeinwissens und noch immer gratis verfügbar. Ein unglückliches Negativbeispiel wäre eine Vision wie in den nächsten 3 Jahren ein Wachstum von 20% erreichen, die sich nur an materiellen Werten orientiert und weder Nutzen noch Sinn stiftet. Eine wirklich erfolgreiche Vision entwickelst du mithilfe der Leitfragen von Robert Stephen Kaplan. Kaplan ist Präsident und CEO der Federal Reserve Bank of Dallas und Autor zahlreicher Wirtschaftsbestseller, in denen er sich mit einem Leadership-Prinzip befasst, das im richtigen Moment die richtigen Fragen stellt. Ausgehend davon können Leitfragen zur Formulierung deiner Unternehmensvision unter anderem sein: Warum arbeitest du genau in diesem Unternehmen? Warum nicht woanders? Welche einzigartigen Qualitäten und Kompetenzen deiner Firma halten dich hier? Visionen werden allerdings nicht zwangsläufig nur auf Unternehmensebene entwickelt. Du kannst zum Beispiel auch für deine Abteilung oder dein Team übergeordnete Ziele entwickeln, an denen ihr euch gemeinsam orientiert. Auf der Abteilungsebene stellt eine gute Vision zum Beispiel den kontinuierlichen Lernfortschritt und gegenseitige Wertschätzung in den Vordergrund. Mit Kaplans Leitfaden wirst du also zu einem echten Visionär, der Zusammenarbeit einen höheren Sinn gibt. Blink Nummer 9. Mitarbeiterorientierte Unternehmen machen Angestellte glücklich und sind leistungsfähiger als die Konkurrenz. Welche Prioritäten musst du als respektierte Führungskraft nun setzen, damit am Ende alle Interessengruppen profitieren? Fang am besten damit an, indem du statt Kursgewinn und Shareholder Value wieder die Mitarbeiter in den Mittelpunkt rückst. Derzeit setzen kapitalmarktorientierte Unternehmen den Shareholder Value in den Vordergrund. Jedwede Unternehmensaktivität soll den Gewinn der Firma, den Wert der Anteile und damit das Vermögen der Anteilseigner steigern. Das führt in der Regel zur Durchsetzung von Maßnahmen, von denen einzig und allein die Geldgeber profitieren, nicht aber die anderen Interessengruppen, wie zum Beispiel Mitarbeiter. Ein häufiges Beispiel hierfür sind Rationalisierungsmaßnahmen. Mitarbeiter entlassen, Kosten einsparen, mehr Gewinn einfahren. Idealerweise sollten das Unternehmen und seine Führungskräfte diejenigen Maßnahmen priorisieren, die möglichst allen Beteiligten in der folgenden Reihenfolge zugutekommen: Mitarbeitern, Kunden, dem Unternehmen als Ganzes und der Gesellschaft. So entsteht ein Kreislauf, der alle Beteiligten zufriedenstellt, der We Care Value. Gute und zufriedene Mitarbeiter sorgen für gute Produkte und Dienstleistungen, die wiederum die Kunden glücklich machen. Diese bescheren dem Unternehmen mit höherem Konsum oder ihrer Treue mehr Umsatz und Gewinn. Das Unternehmen kann seine Produkte weiter verbessern, mehr Mitarbeiter einstellen und so einen gesamtgesellschaftlichen Beitrag leisten. Um diesen Wertschöpfungskreislauf in Gang zu setzen, musst du dir und deinem Team erreichbare Ziele setzen. Definiere einen Zustand, den ihr gemeinsam erreichen wollt, und formuliere die Vision, die ihr langfristig realisieren wollt. Ein mittelfristiges Ziel ist die Zufriedenheit und Qualifikation deiner Mitarbeiter. Frage sie monatlich nach ihrem Befinden und gib ihnen bei dieser Gelegenheit Rückmeldung zu ihrer persönlichen Entwicklung. Gehe auf ihre Bedürfnisse ein und fördere im Stil eines We Care Leaders ihre Stärken. Du wirst sehen, dass diese Mitarbeiterorientierung der Schlüssel zum Erfolg ist. Das waren die Blinks zu Der Chef, den ich nie vergessen werde von Alexander Groth. Die Kernaussage dieses Buches lautet, dass die Tage kühler Karrieretypen und machtorientierter Manager gezählt sind. Wer heute junge Talente und Erfolg anziehen will, behandelt seine Mitarbeiter mit Respekt, Warmherzigkeit und Feingefühl. Mit diesem Leadership-Prinzip lernst du, durch klare Werte, konstruktives Empowerment und die Entwicklung einer Vision zum beliebten Chef zu werden, den so schnell niemand vergessen wird. Bringt dich das weiter? Wir hoffen, dass dir diese mit Liebe und Sorgfalt erarbeiteten Blinks neue Ideen und Perspektiven eröffnet haben. Wenn du Kritik, Lob oder Anregungen für uns hast, schreib uns einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff Der Chef, den ich nie vergessen werde. Wir freuen uns auf deine Nachricht.